Herzlich willkommen zu unserem WTU-Podcast We Move People, dem Podcast für Körper, Herz und Verstand. Wir sind Alfred Johannes Neudorfer und Rosa Ferrante-Banera und in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit den Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Kampfkunst, Philosophie und Menschsein. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom We Move Fieber Podcast. Hallo AJ.
Hallo Rosa.
Heute sprechen wir über Gurdjieff und Wing Chun. Und zwar, du sitzt jetzt gerade in Österreich, ich in Lübeck. Ja. Wir kommen darauf. Ich habe heute Nacht einen Traum gehabt. Den habe ich dir gerade erzählt und dann haben wir gesagt, den Traum, den erzähle ich jetzt nicht, aber... Deswegen sind wir darauf gekommen und haben gerade drüber gesprochen. Ja, Gurdjieff und Wing Chun. Was hat denn Gurdjieff jetzt mit Wing Chun sozusagen zu tun?
Ja, das müssen wir noch ein bisschen genauer definieren. Natürlich nicht mit dem Namen Wing Chun, damit hat er gar nichts zu tun, weil ja das natürlich ein chinesischer Ausdruck ist und das, was wir heute als Wing Chun kennen, die chinesische Ausformung ist. Aber Gurdjieff hat auf der anderen Seite sehr wohl etwas damit zu tun, weil auch er eine Bewegungskunst gelernt hat, eine Kampfkunst, die natürlich nicht Wing Chun geheißen hat. Aber praktisch das ist, was wir aus China als Wing Chun kennen.
Ja, wo ist denn jetzt der Ursprung?
Zuerst mal, wieso? Es ist natürlich sehr wenig offiziell darüber überliefert, aber es gibt halt auch in der offiziellen Literatur zwei Erwähnungen davon, und zwar von Bennett. Bennett war in zwei Phasen seines Lebens bei Gurdjieff, einmal für eine kurze Zeit in Fontainebleau, Anfang der 20er Jahre des 19. Jahrhunderts, und dann in der Endphase, kurz vor seinem Tod, Ende der 40er Jahre. Im 20. Jahrhundert in Paris. Und in diesen beiden Perioden hat es Gurdjieff erwähnt und es ist eben von Bennett dann überliefert, als in Fontainebleau das Badehaus im Park gebaut werden sollte und das haben die Leute dort gemacht und Gurdjieff zu der Zeit eben auch über seine Kunst, er nannte sie Phile Lu, gesprochen hat und er vorbereitet hat, es zu unterrichten und er hat auch schon einen als Chef Ausbildung, Cheflehrer ausgebildet und im Auge ein Russe, ein ehemaliger russischer Ringer und beim Badehausbau mussten sie auch Steine teilen und Wing Chun hat natürlich etwas damit zu wissen, wo man Dinge aus dem Gleichgewicht bringt, wo die Sollbruchstellen sind, wie man etwas ins Gleichgewicht bringt. Und es mussten Steine zerteilt werden und dieser Russe, der der Chefausbilder werden sollte, hat bei Steinen nicht erkannt, wo die Bruchstelle ist, um sie zu zerteilen. Das war für Gurdjieff sowas wie ein Omen, dass wenn sein erster Mann das nicht erkennt, dann ist nicht die Zeit reif, um diese Kunst an die Allgemeinheit zu bringen. Und er hat beschlossen, sie nicht zu unterrichten und hat auch gesagt, die Zeit dafür ist noch nicht reif, das wird erst später gemacht werden von anderen Menschen. So, und das war das. Da hat auch noch nicht gesagt, wie sie heißt. Und dann Ende der 40er, als Bennett dann wieder dort war, war im Raum, wie heißt denn das, was du da machst? Hat das nicht einen Namen? Und er hat gesagt, es ist das wahre Shiushitsu. Es ist nicht Shiushitsu. Damals war Shiushitsu sehr populär in diesen Zeiten, also aus Japan. Die Kunst, die auch mehr oder weniger mit Kräften spielt, aber er hat gesagt, es ist eigentlich das wahre Shiushitsu, aber es ist nicht aus Japan. Es heißt Phile Lu. Und in diesen beiden Sachen ist es offiziell überliefert, dass er mehr oder weniger eine Kampfkunst unterrichten wollte. So.
Aber wo hat er denn den Kontakt bekommen oder wo hat er das denn selber gelernt? Oder?
Von Gurdjieff weiß man, er selber hatte immer sehr wenig über seine eigene Ausbildung gesprochen, hatte immer sehr im Dunkeln gelassen, obwohl man schon erkennen kann natürlich, dass er zum großen Teil aus der Sufi-Tradition unterrichtet worden ist von verschiedenen Lehrern. Mhm. Wenn man dann weiß, dass in der Sufi-Tradition Kampfkunst auch immer zeitweise vorhanden ist, nicht in jeder Werkstatt, wie man dort die Schulen genannt hat und und nennt, aber es gibt da eine zweite Anekdote eben aus der Tradition. Und zwar gibt es in der Tradition so den Ausspruch, eine Kampfkunst hat durch ein Leck die Werkstätten verlassen. Und auch der Zeitpunkt ist beschrieben. Es vergab ungefähr vor 1000 Jahren den sogenannten Hort der Weisheit in Kairo, wo man eine Bewegungskunst unterrichtet hat. Die könnte man heute sagen, es ist eine Bewegungskunst, um der Hort der Weisheit hat sich damit beschäftigt, menschliches Verhalten zu modifizieren oder auch zu manipulieren, wenn man es negativ ausdrücken will, und eine Bewegungskunst dazu. Ein zweiter Ableger dieses Hortes der Weisheit ist der Gründer der Assassinen. Die Assassinen, könnte man so sagen, ist bekannt als Kampf, sind bekannt für den Kampf der verdeckten Messer, die man an den Unterarm eingewirbelt trägt. Ein Assassinenmesser sieht man auch, man wirbelt es über den Daumen nach außen, was natürlich sehr an das Wing Chun Doppelmesser erinnert, obwohl das Doppelmesser eine chinesische Ausformung von diesem Messer ist. Wenn man sich's genau anschaut, wenn Wing Chun aufgetreten ist, Wing Chun ist in China sehr spät aufgetreten, vor 350 Jahren. Und zu dieser Zeit sind über Tibet arabische Kaufleute den großen Fluss entlang bis ans südchinesische Meer gezogen. Und in diesem Zusammenhang beginnt Wing Chun aufzutreten. Und auch der Name des Wing Chun, der schöne Frühling, der Name einer Frau, Gründungslegende muss nicht eine historische Tatsache sein, sondern dem wohnt ein richtiges Muster inne. Was ist Frühling? Im Frühling kehrt etwas zurück, es blüht wieder auf unter neuen Gegebenheiten. Ein passender Name so für so eine Kunst. Eigentlich nicht für eine Kampfkunst an sich, aber für die Sache, die da passiert ist. Und selbst wenn man es noch ein bisschen, kann man natürlich sagen, ja, aber Phile Lu, im ersten Wort ist das I drinnen, im zweiten, das außer dem Verbindungswort nicht, ist das U drinnen, Wing Wing Chung. Selbst solche Dinge sind da vorhanden. Das wäre unter Umständen ein aus Tibet kommendes Wort in die chinesische Sprache gebracht worden und man hat gewisse Sachen eben gleichgelassen. Wing Chung, Phile Lu, also in den beiden Hauptwörtern sind sogar die gleichen Laute mit drinnen. Mhm. Und so gibt es viele, viele Parallelitäten. Heißt natürlich, das heutige Wing Chun, wie wir es kennen, kommt natürlich aus China, aber schauen wir es uns mal an. Es ist auf eine ganz eigene Art konstruiert, dieses Wing Chun. Es ist sehr mathematisch aus meiner Sicht konstruiert. Der ganze Aufbau, die kleine Idee, das Movement ist in Sequenzen oder Sätze unterteilt. So, dann die Jump You, die Brückenarme, die darauf aufbauen. Es ist wie eine Formel konstruiert, untypisch für andere Stile aus China. Ganz untypisch. Mathematische Sachen, aber sehr typisch für den arabischen Raum sind. Denkt man nur an die Ornamente, an die Muster, die wir kennen. Dem wohnt alles sehr viel Geometrie, sehr viel Mathematik inne. Mhm. Und dem Wing Chun wohnt das auch inne, oder dem Phile Lu.
Gurdjieff hat ja Wing Chun nicht unterrichtet, oder Phile Lu, hast du ja gerade am Anfang gesagt.
Ja, beschränkterweise. Jetzt kann man nicht sagen, er hat es nicht unterrichtet. Er hat wahrscheinlich wenigen Leuten Teile davon unterrichtet. Weiß man aus Bennett-Gruppen und so, dass dort schon etwas im Umlauf war, aber nie das Gesamtkonzept.
Mhm. Aber er hat dann ja die Movements entwickelt, also die heiligen Tänze.
Heiligen Tänze, ja. Und wenn man genau schaut, wird man natürlich dort einige Bewegungen aus dem Wing Chun finden.
Ja.
Wer sich mal ein bisschen damit beschäftigt hat.
Ja, auf jeden Fall.
Und wieder, ich meine, das Wing Chun ist ja für mich, ich sage es ja auch gerne, ist für mich die natürliche Bewegung des Menschen. Würde man sagen, ich design jetzt ein für den Menschen ein gesundes, natürliches Bewegungs- und Kampfkonzept mit unter dem Schwerkraftfeld der Erde, weil darauf bezieht sich ja die menschliche Bewegung, dann würden wir am Ende zu sowas kommen wie Wing Chun oder WTO Wing Chun, wenn man sich darauf wirklich fokussiert und ausbildet. Und so sind natürlich viele Elemente drin. Nehmen wir die erste Sequenz, das Sie und das Kreuzen der Arme. Und du hast mal vor ein paar Wochen ein schönes Foto aus verschiedenen Bereichen, wo das überall auftritt. Bei den alten Pharaonen natürlich typisch diese Geste, die Zeichen, die Machtgeste des Osiris. Mhm.
Ägypten, Geheimgesellschaften, Rosenkreuzer.
Geheimgesellschaften bis zur Freimaurerei, bei Crowley, tritt jetzt in gewissen Bereichen Amerika, in der Wirtschaft auf, diese Geste. Und selbst Elon Musk hat man schon damit gesehen. So. Und ist natürlich ein ganz, ganz altes Symbol und ist eine menschliche Geste. Man merkt so, wieso ist die erste Bewegung. Es ist eine gekreuzte Bewegung, das heißt, die beiden Gehirnhälften beginnen sich verschränkt zu interagieren, zusammenzuarbeiten. Da ist unglaublich viel Hintergrund mit drinnen, in allem, was im Wing Chun vorhanden ist. Besonders nicht mehr in allen Stilen, weil ja Stile neigen ja dazu, dass der Gründer oder die Lehrer das, was sie nicht verstehen, wegnehmen und dann eigenes reinbringen und unter Umständen beginnen sie damit, die Wirksamkeit rauszunehmen und das, was ihm ursprünglich innewohnt. Das muss man immer einschränken. Wing Chun ist ja nicht Wing Chun. Alle Wing Chun teilen zwar gewisse Sachen, aber sie unterscheiden sich genauso schlimm und nicht überall ist der gleiche Hintergrund und das gleiche Wissen vorhanden und auch nicht die gleiche Ausrichtung. So.
Ja, wir in der WTU beziehen uns ja nicht aus chinesische Wing Chun. Was würdest du sagen, macht das WTU Wing Chun aus? Was ist da der Unterschied?
Ich würde nicht sagen, wir beziehen uns gar nicht. Natürlich haben wir auch, sind wir auch Erben des chinesischen Wing Chun. Das ist gar nicht die Frage, aber es ist einer der großen Unterschiede ist, wir sind nicht nur das. So. Wing Chun, es ist natürlich das von Gurdjieff und von Gurdjieff nicht das überlieferte Wing Chun, sondern die Philosophie und die Theorie dahinter. Was dann noch dazu kommt, aus der Linie natürlich schon, nicht von Gurdjieff, sondern aus der Linie, aus der Gurdjieff kommt, ist die Waffengeschichte mehr oder weniger. Nicht unsere Bewegungen, die wir machen, kommen von dort. Aber wenn man sich das chinesische Wing Chun schon anschaut, ich habe mein ganzes Leben praktisch mit Waffen beschäftigt. Im chinesischen Wing Chun gibt es so die Theorie, wer mit den Doppelmessern umgehen kann und mit dem Langstock kann mit allen Waffen umgehen. Das ist ein absoluter Nonsens. Das ist absoluter Nonsens.
So. Sieht man ja auf Videos.
So. Oder dass man sagt, die Waffen kommen dann später dazu, wenn man das Waffenlose gemeistert hat. Ja, und dann nimmt man Waffen in die Hand und die kann man dann ganz toll bewegen. Blödsinn. Blödsinn. So. Weil Waffen, was machen denn ein richtiges Waffenunterricht, wo man die Waffen nicht als Werkzeuge nehmen, die in die Hand nehmen, sondern als Teile des Körpers betrachten? Sie beginnen ganz andere Synapsen in unserem Hirn zu erzeugen und sie beginnen ganz andere neuronale Muster in unserem Körper zu aktivieren. Die habe ich dann waffenlos zur Verfügung, aber ich habe sie mit diesen Körpererweiterungen, mit den Waffen aktiviert und dazu brauche ich sie. Denn nehme ich nicht etwas in der Hand und lerne damit in einer gewissen Weise umgehen, bilden sich die notwendigen Synapsen im Gehirn und es bilden sich nicht das notwendige neuronale Netz im Körper. Also es ist nicht so, ich entwickle das Neuronale und nehme ich Waffen in die Hand, mit denen mache ich dann plötzlich ganz was Neues. Nein, tue ich nicht. Es ist genau umgekehrt. Ich nehme die Waffen in die Hand und all die Netze, die ich dann erzeuge und die Gehirnstruktur, kann ich dann auch waffenlos verwenden. Im Grund steht für mich eigentlich die Waffe praktisch mit am Anfang. Für mich sich das Ganze Wing Chun aus den faltenden Messer erklären und entwickeln lässt. Und von dort kommt es auch her. Am Beginn des Wing Chun stand eine Messer, eine Waffenkunst. Dann gibt es ja noch die zweite Geschichte, wenn man sich damit beschäftigt. Die Assassinen sind ja berüchtigt natürlich für ihre Messer und gleichzeitig gibt es die europäischen Templer, die starken Kontakt zu den Assassinen hatten. Der Tempelorden sogar die Statuten der Assassinen übernommen hat, obwohl sie sich zum Teil bekriegt haben, haben die Tempel auch viel von den Assassinen gelernt. Und hier ist etwas von dieser Waffenkunst in die europäische Fechtkunst eingeflossen. Was man auch klar wieder verfolgen kann, wenn man es erkennen will, kann man es erkennen. Aus dem Grund bei gewissen, nicht bei allen, bei gewissen mittelalterlichen Fechtlehrern dann ein Erbe davon aufgetreten. Wir sind das Erbe der Ritterfechtkunst und der Templerfechtkunst. Und dann gewisse Sachen auftreten, auch Sachen, wie es beschrieben wird, der Tanz des Todes, wie sie sich bewegt haben und wie sie mit Sachen umgegangen sind. Und das ist praktisch wieder eins zu eins, wenn man vom unserem WTO Wing Chun Krieg. Und aus dem Grund haben wir einen eigenen Waffenteil entwickelt, so als dazu unser Guild-Bereich, wo wir Waffen mit den Wing Chun Prinzipien und Wechselwirkungen bewegen, also Wing Chun mäßig bewegen. Und das macht man bei uns ja vom Beginn weg, damit man, die Doppelmesse werden zwar auch später unterrichtet, aber dann hat man schon unglaublich viel Vorarbeit dafür geleistet. Und man nimmt diese Messer ganz anders in die Hand.
Gurdjieff hat ja, egal was er mit seinen Schülern, hat ja verschiedene Sachen auch gemacht, sei es Reisen, sei es in gewissen Phasen dann die Tänze, sei es die Musik, die Klaviermusik, die er komponiert hat mit der Hartmann.
Seine in seiner Wohnung in der Endphase, wo er gekocht hat.
Genau, Abend. Sei es seine Art.
Seine Toast, seine, genau. Seine Notenlehre, wo man getoastet
hat. Ja. Er hat ja mit verschiedenen Schülern verschiedene Sachen gemacht, ja. Und hat aber immer, also das Ziel war ja immer die ganzheitliche Entwicklung des Menschen, wo die Zentren untereinander entwickelt werden und harmonisiert und vernetzt werden. So, das war ja auch so Kernpunkt seiner Lehre. Ja. Deswegen hieß ja auch das Institut in Fontainebleau zur harmonischen Entwicklung des Menschen. Genau, ja. Wo er mit seinen Schülern gelebt hat, mit einem Teil der Schülern. Wie werden in der WTU die drei Zentren, kannst du noch mal was zu den drei Zentren sagen, wie die da in der WTU entwickelt werden? Man kann ja nicht direkt rangehen und sagen, ich entwickle mich jetzt zum harmonischen Menschen, sondern man muss jetzt erstmal an gewissen Punkten arbeiten, sozusagen.
Mhm. Direkt rangehen ist über, natürlich, das heißt nicht, dass man nichts direkt machen kann, aber direkt zu viel zu machen, ist immer ein verkehrter Weg. Wenn man etwas direkt macht, dann beginnt man die Kraft reinzustecken und geht direkt seinen Weg. Und je weiter man geht, desto mehr beginnt sich Widerstand aufzubauen. Und irgendwann sind die eigenen Kräfte und Ressourcen am Ende und der Widerstand wird immer größer und damit kommt man immer weiter. Aus dem Grund ist der indirekte Weg der bessere Weg, weil man damit diesen direkten Widerstand umgeht, der sich sonst aufzubauen beginnt. Und das ist nicht nur ein Handeln im Außen, das ist auch ein Handeln im Innen, weil auch wir haben gewaltige Widerstände drinnen. Das sind unsere Konditionierungen, also unsere Identifizierungen, unsere Prägungen. All das können wir nicht direkt angehen. Sonst beginnen sie, unsere Kräfte und Ressourcen zu verschleißen und am Ende beginnen sie, all das zu zerstören, was wir uns zuerst erarbeitet haben. So kommen wir nicht voran, so werden wir uns nie ändern. Wir können es nur indirekt machen. Und da müssen wir dann nochmal einen Schritt weiter zurückgehen, denn was behindert denn in jedem unserer Zentren, jeden Fortschritt, in jedem unserer Zentrum sind wir einer Konditionierung unterlegen, besonders im emotionalen Bereich und im mentalen Bereich und daraus folgend auch im Bewegungsbereich. In jedem unserer Zentren und besonders natürlich im mentalen Zentrum haben wir das Problem mit der Aufmerksamkeit. Und solange uns diese zwei Sachen nicht bewusst sind, können wir ganz schwierig überhaupt an den Zentren zu arbeiten beginnen. Denn solange ich dort Aufmerksamkeit brauche, weil meine Aufmerksamkeit nicht im Gleichgewicht, Aufmerksamkeit ist Energie, die nehmen wir auf, die brauchen wir als Nahrung, dann wird mein ganzes Bestreben sein, Aufmerksamkeit zu kriegen. Und alles, was ich sonst dazu sage, ist Nonsens, weil es geht immer um Aufmerksamkeit. Egal, was ich tue, meine Freizeitbeschäftigung, meine Meinungen, mein Sport, ich bin überall wegen Aufmerksamkeit. Wenn mir das nicht klar ist, habe ich ein ziemliches Desaster. Als nächstes, wir haben Konditionierungen in jedem Bereich. Konditionierung heißt, mal ganz runtergebrochen zu sagen, ich bewege mich aufgrund eines Reizes. So, das hat nicht das Geringste mit Bewusstsein dazu. Das hat nichts das Geringste mit Freiheit zu tun und das hat nichts das Geringste mit einer zielgerichteten Entwicklung zu tun. Eigentlich mit gar keiner Entwicklung. So, wenn mir das nicht bewusst ist, wo will ich zu arbeiten beginnen? Also muss ich mal in einen Bereich an meine Konditionierung reingehen. Und der einfachste Bereich, wo wir es uns am einfachsten zeigen können, ist der Bewegungsbereich. Aus dem Grund ist der Bewegungsbereich so wichtig. Denn wenn ich jemanden hier hingreife und er drückt dagegen, kann ich ihm sagen, du drückst dagegen. Gegen dieses Reiz des Druckes setzt du den Gegendruck. Das kann ich ihm beweisen. Und dann kann ich ihm beweisen, dass das in dieser Situation, so wie er es macht, nicht besonders ökonomisch und nicht besonders sinnvoll ist, weil es nichts löst. Beginnen wir dann relativ schnell hier zu verstehen, wir können es aber nicht abändern, weil wir natürlich unter Stress immer wieder das Gleiche tun. Und dann muss man zuerst mal diesen ausgetretenen Pfad, den wir da gegangen sind in der Konditionierung, indirekt zu unterminieren beginnen. Wie macht man das? Indem wir Übungen machen, wie unsere Movements, unsere Partnerübungen, wo wir andere Strukturen in unserem Hirn und anderes neuronales Netz in uns aktivieren, sodass wir eine Alternative schaffen. Und erst wenn die Alternative groß genug ist, sind wir überhaupt in der Lage, den ausgetretenen Pfad zu verlassen und ihn nimmer zu gehen. Mhm. Und das Gleiche gilt natürlich, und aus dem Grund, man arbeitet nie nur an einem Zentrum, aber wenn man Bewegung macht, ist die ganze Aufmerksamkeit auf der Bewegung und indirekt arbeitet man natürlich ein bisschen am Denkzentrum und am Gefühlszentrum. Es geht nicht anders. Man arbeitet immer an allen Zentren, aber schwerpunktmäßig an einem. Und aus dem Grund ist es so wichtig, dass man am Bewegungszentrum beginnt. Weil wenn man am Denkzentrum beginnt, dann beginnt man intellektuelle Denkmuster aufzublähen und sich eine Entwicklung einzubilden. Was sehr oft in gewissen philosophischen und esoterischen Schulen passiert. Und dann denkt man sich hin und wieder, wie schlecht bewegst du dich, um Gottes Willen. Und auf der anderen Seite erzählen sie Geschichten, dass man denkt, sie sind Engel, versteht? Das widerspricht sich, das kann so nicht sein. Und natürliche, gesunde Bewegung hat nichts damit zu tun, dass ich ein Athlet sein muss oder dass ich ein Seiltänzer. Damit hat er das nicht das Geringste zu tun. Mhm.
Ja, und dann gibt es ja noch die Wing Chun University bei uns in der WTU.
Da dreht sich hauptsächlich um, als Schwerpunkt, um unser mentales Denken, um das Denkzentrum, wie man sagen könnte. Da geht es darum, dass wir auf mentale Weise an Aufmerksamkeit rangehen, an Konditionierung rangehen, an die Muster, die unserem Denken innewohnen, rangehen und die Konditionierung rangehen. Weil wir werden sehr schnell körperlich an der Grenze stehen, wenn wir nicht unsere mentalen Muster verändern, wenn wir nicht unser Mindset verändern. Mhm. Und auf der anderen Seite kommt dann noch die emotionale Konditionierung dazu. Das ist der Energiebringer. Wenn wir das nicht aufbrechen, dann haben wir sowieso ein Problem. Und man kann nur, das heißt nicht, dass jeder Mensch, der Wing Chun macht, das machen muss. Gewisse machen ihre Bewegungssachen, sind dort zufrieden. Aber insgesamt ist es natürlich ein Werkzeug von Beginn weg, was der Ausharmonisierung des gesamten Menschen dient. Dafür ist es designed. Mhm. Das wohnt im Inne. Das kann man sehen, wenn man es sehen will. Wenn man es nicht sehen will, kann man, aber so ist es immer. Man kann in jeder Mensch erkennt in einer Sache das, wozu er in der Lage ist. Und wieso ist er dazu in der Lage? Weil er sich zu sowas hingezogen fühlt. Etwas, was ich nicht erkennen will, werde ich nicht erkennen.
Und all das, was du jetzt gesagt hast, das ist ja im traditionellen chinesischen Wing Chun überhaupt nicht vorhanden. Da ist ja wirklich nur der Bewegungsapparat, der da...
Auf jeden Fall, zum größten Teil ist nur das auf uns gekommen. Es ist im chinesischen Wing sicher auch in der chinesischen Ausformung mit drinnen gewesen, aber es ist immer mehr verloren gegangen. Fragmentmäßig ist es noch da natürlich. Aber es wird... Das, was ich über das Nicht-Chinesische gesagt habe, ist natürlich dort nicht vorhanden. Das ist überhaupt nicht die Frage. Könnte man sagen, ja, was will er denn das behaupten? Ja, ist einfach so. Das ist wie, wenn Mathematik eine mathematische Formel sieht, die verändert worden ist, erkennt das, egal wo sie verändert worden ist. Mhm. Ob das jetzt ein Südamerikaner verändert hat oder ein Deutscher oder ein Chinese oder ein Araber, das ist egal. Er hat eine Formel verändert und vielleicht in etwas verändert, was so nicht wirklich funktioniert für das, wofür es gemacht worden ist.
Man sagt ja, dass durch ein Leck die Kampfkunst die Tradition verlassen hat, was ja, das heißt, eigentlich sollte es nicht so sein, aber es ist passiert.
Es ist passiert und wenn es passiert, dann ist es wieder so, hat auch seinen Sinn. Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine gefährliche Sache, weil dieser Kunst eine enorme Kraft in ihm wohnt. Und dem Wing Chun wohnt enorme Kraft in ihm. Mhm. Man braucht nur schauen, wenn es Menschen lernen, ich mache ich sehr lange Wing Chun und ich unterrichte sehr lange Wing Chun. Und ich habe vorher mich, muss ich sagen, da hat es noch kein Wing Chun gegeben, intensiv mit Karate und Okinawa Karate beschäftigt. Auch eine Sache an sich, aber dem Wing Chun wohnt etwas inne. Man merkt es, es beginnt Menschen in Bewegung zu bringen, es beginnt Menschen ein paar Konditionen aufzubrechen. Man merkt, Menschen beginnen es, dann beginnen sie womöglich eine neue Beziehung zu haben, sie beginnen umzuziehen, sie beginnen einen neuen Beruf, sie kommen in Bewegung. Meistens, oft lassen sie dann wieder das Wing Chun und beginnen wieder das Gleiche zu zeigen, wo sie vor drinnen gesteckt sind. Aber es bricht im Menschen etwas auf, ja, und beginnt ihn in Bewegung zu bringen. Und das ist der ursprüngliche Sinn des Wing Chun. Natürlich ist eine brandgefährliche Art zu kämpfen, das ist nicht die Frage, für die Selbstverteidigung oder für einen Kampf, nicht für den Sport, so. Aber es beginnt Menschen unglaublich in Bewegung zu bringen. Es beginnt sie beweglich zu machen. Nicht umsonst haben wir We Move People als unser Grundmotto genommen, um dem eigentlich Rechnung zu tragen. Das, wofür Wing Chun gedesignt worden ist. Dass ein Mensch sich wieder aufbricht und in Bewegung bringt, wieder in den Fluss reinbringt, in den Fluss des Seins reinbringt. Ein Asiate würde sagen, mit dem Tao wieder mitfließt. Mhm.
Jetzt ist ja das Thema Gurdjieff und Wing Chun, das ist ja wieder jetzt ein Reizwort für viele. Jetzt werden bestimmt wieder viele anfangen zu googeln, sich irgendwelche Bücher zu bestellen. Sollte man sich denn jetzt mit Gurdjieff beschäftigen oder macht das jetzt gar keinen Sinn mehr in dem Zusammenhang?
In dem Zusammenhang würde ich so sagen, macht es gar keinen Sinn, weil eine Lehre immer an den Lehrer gebunden ist. Und Gurdjieff selber in seiner Frühphase, er hat ein paar Bücher geschrieben, aber er hat immer betont, es sind Lehrmaterialien für einen gewissen Zusammenhang in Werkstätten und nicht irgendwie Konsumliteratur.
Mhm. Ja.
Und es ist da auch nichts in dem Information in dem Sinn drinnen, wie damit ich mich selbst darstelle. So was ist in diesen Büchern überhaupt nicht drinnen.
Mhm. Mhm.
Und Gurdjieff selber in der letzten Phase seines Lebens bereits gesagte, ich meine, die Menschen, die ihm nachgefolgen werden, werden bereits ausgebildet, aber nicht von ihm. Das heißt nicht, dass seine Linie total irrelevant ist. Auch das, was dann weiter gemacht worden ist von den Nachfolgern, hat schon seinen Sinn gehabt und hat seinen Sinn, aber es ist nicht mehr das, was Gurdjieff gemacht hat. Weil das, was er gemacht hat, war total mit seiner Person verbunden und ohne seine Person in Wirklichkeit unwirksam.
Mhm. Ja, ich war ja auch in Gruppen drin und habe auch eine Zeit lang die Tänze gemacht und ich habe da nichts gespürt an Kraft und an Aufmerksamkeit, weder von der Lehrerin noch von den anderen Teilnehmenden, die das schon lange gemacht haben. Ich habe das eine Zeit lang gemacht und habe da auch nichts gespürt. Also
aus meiner Wahrnehmung ist immer etwas, wenn die Menschen, die es eigentlich designt haben, für den Zweck verloren gehen, beginnt es oft wieder sehr konditionierend zu werden.
Mhm. Mhm. Ja.
Dann,
so wie Castaneda ja auch gesagt hat, es gibt keinen Nachfolger und natürlich gibt es Leute, die dann da weiter auch, oder Osho, ja, da gibt's, das ist natürlich eine Riesengeldmaschine. Da gibt es Leute, die da ganz viel natürlich Kurse geben und da kann man hinreisen und dann kann man da ja irgendwie noch Dinge konsumieren und irgendwie sich spirituell vorkommen. Und
auch nichts dagegen zu sagen, aber es hat zu tun, was ein Osho gesagt hat, mit was die Funktion, die er erfüllt hat.
Ist ja auch schön, dass die Bücher erscheinen, ja. Habe ich auch meine Freude dran. Ist ja schön, dass da jemand sich drum kümmert, aber der Lehrer ist halt nicht mehr vorhanden.
Das ist ungefähr so, als würde ich mir ein Buch über die sieben Dauern kaufen und über die Wunden Dame und dann beginne ich es mir alleine daheim zu unterrichten. Was dabei rauskommt, wird eine Karikatur sein.
Ja. Ja, wie du immer sagst, ne, gewisse Dinge für einen gewissen Zweck, an einem gewissen Zeitpunkt, für gewisse Leute. Und nicht, weil jemand jetzt einen Reiz hat und sagt, ach, ich pick mir hier was raus und da ziehe ich mir was raus und das bringe ich mir bei und das mache ich jetzt hier, weil ich jetzt gerade das einen Reiz ausübt oder exotisch ist oder weil der das gesagt hat oder so. Es kann sein, dass der Mensch, der sitzt, was ganz anderes braucht. Ja.
Und jeder Mensch sieht und hört ja immer das, was er in der Lage ist zu hören. Wenn hier fünf Menschen sitzen und man erzählt etwas, dann hört jeder von diesen fünf Menschen etwas anderes. Würden sie sich direkt vergleichen, würden sie es bemerken. Tun sie aber nicht, können sie nicht. Das ist das Problem, aus dem kommen ganz viele Missverständnisse, weil es wird etwas gesagt. Das ist das Problem, wenn man jetzt Sachen vom Osho liest, was er zu gewissen Menschen gesagt hat. Und er hat es gesagt, weil er zu dieser Menschen geredet hat. Und dann wird es allgemein bewertet.
Ja.
Und es wird verallgemeinert. Das Gleiche ist mit jedem Werkzeug. Unterricht ist sehr was Individuelles. Man kann auch durch gewisse Bereiche allgemeine Muster herausziehen, aber es ist sehr was Individuelles, weil jeder Mensch in einer anderen Situation drinnen steckt. Oder wie man sagt, er steckt im eigenen Gefängnis drinnen, aus dem er sich rausarbeiten muss. Die Anweisung kann nur eine sehr individuelle sein und das Rausarbeiten, das muss er dann selber machen.
Super, dann ist das ja jetzt eine doch ganz schön lange Folge geworden. Ne? Ja, dann vielen Dank für deine ganzen Antworten und bis zur nächsten Folge.
Tschüss.
Tschüss.